Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Und wir sprechen über folgende Themen. Vor rund 2 Jahren ist beim Ausbau der Rheintalbahn ein Tunnel bei Rastatt eingestürzt. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Wir klären, wie es beim Bau der Trasse weitergeht. Und seit knapp einem Jahr ist der Zahlungsdienstleister Wirecard im DAX und trotz einem turbulenten ersten Halbjahr ist der Konzern weiter kräftig gewachsen. Zuerst aber blicken wir auf eine Debatte, die Politiker von SPD und Grünen heute in einem Interview mit der Zeitung Die Welt losgetreten haben. Ihr Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Fleisch soll von aktuell 7% auf 19% angehoben werden. Die steuerlichen Mehreinnahmen wiederum sollen dann für mehr Tierwohl genutzt werden, etwa für den Umbau von Ställen. Ich habe vor der Sendung mit Ute Knierim gesprochen, die an der Universität Kassel zu besserer Tierhaltung forscht, und sie gefragt, Frau Knierim, mal abgesehen davon, dass Steuern gar nicht zweckgebunden erhoben werden dürfen, was halten Sie von dem Vorschlag?
Ja, also wenn eine Zweckbindung möglich gemacht würde, dann würde ich ihn sehr begrüßen, muss ich sagen. Denn ich glaube, die Maßnahme hätte eben gleichzeitig 2 Effekte. Auf der einen Seite würde sie eben Geld zur Verfügung stellen für die Verbesserung der Tierhaltung und würde eben auch eine gewisse Steuerwirkung entfalten hinsichtlich der Nachfrage nach tierischen Produkten.
Hätte so eine Steuer denn nicht auch unerwünschte Nebeneffekte? Also zum Beispiel würde ja dann auch Biofleisch teurer. Müsste man solche Effekte nicht irgendwie ausklammern?
Ja, das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem von dem Ansatz. Andererseits gibt es eben auch nicht den einen idealen Ansatz. Und es wird ja auch schon seit langem kritisiert, dass der Anteil, den wir in Deutschland für Lebensmittel ausgeben, ohnehin nicht angemessen ist. Und das Thünen-Institut in Braunschweig zum Beispiel, das hat mal ausgerechnet, was denn die durchschnittliche Mehrbelastung eines Haushalts durch den Ansatz der vollen Mehrwertsteuer dann betragen würde und sind auf etwa 15 Euro pro Monat gekommen. Und letztlich ist es dann eine Frage der Prioritätensetzung. Also wie viel ist es uns persönlich wert, dass wir mit Tieren besser umgehen?
Man könnte Fleisch ja auch verteuern, indem man nicht die Steuern, sondern die Standards für die Tierhaltung erhöht. Wie bei Biofleisch ersichtlich, wird es ja dann automatisch teurer. Wäre das nicht der bessere Weg, weil man eben sicherstellt, dass das dann auf jeden Fall den Tieren zugutekommt?
Naja, ich meine, allein die Steuererhöhung ohne Standards zu erhöhen, würde ja auch keinen Sinn machen. Das muss also Hand in Hand gehen. Also von daher brauchen wir das wirklich gleichzeitig. Also wir brauchen einerseits erhöhte Standards und andererseits eben auch Geld und Möglichkeiten, um die Mehrkosten, die den Landwirten durch die erhöhten Standards entstehen, dann auch zu kompensieren.
Warum ist es denn so schwierig, höhere Standards in der Tierhaltung durchzusetzen? Das wird ja seit Jahren debattiert und nie gemacht.
Naja, es ist eben ein komplexes Maßnahmenpaket, was dafür notwendig ist. Und vieles muss aufeinander abgestimmt werden. Und es gibt natürlich auch eine starke Lobby dafür, dass eben nichts oder nicht so viel getan wird. Und letztlich muss die Politik da vorangehen. Und das hat sie bisher halt nicht so wirklich spürbar getan.
Wenn jetzt die Politik einfach hergehen würde, die deutsche Politik, und sagen würde, okay, wir erhöhen per se die Standards, die wir bei der Tierhaltung haben. Warum ginge das nicht? Was passiert dann?
Das führt einfach dazu, dass die Produktionskosten in Deutschland steigen, aber nicht in anderen EU-Ländern, und dass eben dann der Markt eben den Weg des günstigeren Preises geht. Die meisten Verbraucher würden dann im Laden weiterhin das günstigere Fleisch oder die Milch oder andere Produkte kaufen. Und die würden dann eben aus einem anderen Land kommen. Und dann hätten wir im Endeffekt zwar nur noch wenig Tierhaltung in Deutschland, aber die fände dann ja woanders statt und wahrscheinlich dann auch mit schlechteren Standards.
Warum ist es denn so schwierig, auf EU-Ebene da zu einer einheitlichen Regelung zu kommen? Gibt es da bestimmte Länder, die sich immer wieder querstellen? Ist das auch Deutschland? Woran scheitert das?
Nee, Deutschland ist es nicht. Deutschland hat sich lange Zeit sehr gerne immer darauf zurückgezogen, dass eben nur EU-weite Maßnahmen letztlich vertretbar sind. Aber durch die Erweiterung der EU haben sich einfach auch die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU deutlich verändert. Und der Anteil der eher nicht so sehr an Tierschutz interessierten Länder hat halt stark zugenommen. Also man kann schon sehen, dass es da einmal ein Nord-Süd- und ein West-Ost-Gefälle gibt. Also das heißt eben so die europäischen Länder, die eher im Süden und eher im Osten angesiedelt sind, sind, haben tendenziell eher weniger Interesse an Tierschutzmaßnahmen. Und das führt dazu, dass eben eigentlich jetzt schon seit vielen Jahren auf EU-Ebene kaum was passiert im Tierschutzbereich.
Und ist es so, dass Deutschland sich dann da ganz klar für strengere Regeln stark macht oder könnten wir da noch mehr tun?
Nee, das ist schon der Fall. Aber wie gesagt, die Aussichten, dass das auf EU-Ebene vorangeht, sind äußerst gering. Letztlich muss Deutschland eben eine deutsche Nutztierstrategie entwickeln, die sicherstellt, dass da was vorangeht. Und das geht eben nur mit Maßnahmen, die von mehreren Seiten angefangen werden.
Über höhere Standards im Tierschutz, Ute Knierim, Professorin für Tierhaltung an der Universität Kassel, war das im Gespräch. Wir bleiben beim Thema. Der Deutsche Bauernverband hat sich zu einer höheren Mehrwertsteuer auf Fleisch kritisch geäußert. Nicht der Fiskus, sondern die Landwirte bräuchten finanzielle Mittel für bessere Tierhaltung, heißt es dort. Tatsächlich ist die wirtschaftliche Situation für Bauernhöfe nicht einfach. Das gilt sowohl für Fleisch als auch für Gemüsebauern. Viele Verbraucher wollen nämlich zwar bessere Qualität bei Produkten, gleichzeitig aber auch günstig einkaufen, weshalb der Einzelhandel beim Einkauf kräftig auf die Preise drückt. Das bringt immer öfter Höfe sogar zum Aufgeben, wie Petra Thiele berichtet.
Hermann Reber hat Schluss gemacht mit Blumenkohl, Salat und Kohlrabi. Er hat seinen Gemüsebetrieb in Ruchheim in der Pfalz verpachtet an einen größeren Betrieb. Denn die vier großen Lebensmittelhändler Aldi, Lidl, Rewe und Edeka nutzen ihre Macht, drücken die Preise. Hermann Reber konnte nicht so billig produzieren, musste teilweise sogar eigene Ware vernichten.
Wir haben Gemüse hier zu bester Qualität auf den Feldern und können sie dann nicht ernten, müssen sie unterpflügen, weil es am Preis ist, weil der Lebensmitteleinzelhandel dann immer wieder den günstigsten Preis sucht und dann auch uns versucht, noch einmal herunterzudrücken.
Vor 20 Jahren gab es noch eine knappe 500.000 Bauernhöfe in Deutschland. Gerade mal 100.000 könnten im Jahr 2040 übrig bleiben, schätzen Experten, wie der Agrarökonom Sebastian Rabauer von der Uni München.
Es ist ja heute schon so, dass ein Großteil der Produkte, die Sie im Supermarkt kaufen können, ich denke da an beispielsweise Obst und Gemüse, nicht mehr aus Deutschland kommt, sondern Importware ist. Und gerade diese Entwicklung wird sich in Zukunft noch stärker fortsetzen. Und mit diesen Importen geben wir natürlich auch die Kontrolle darüber ab, wie die Nahrungsmittel dann produziert werden.
Deutsche Landwirte kämpfen gegen die ausländische Konkurrenz mit niedrigen Preisen. Das geht aber nur über größere Mengen, durch zusätzlich gepachtete Ackerflächen. Doch die werden immer teurer. Besonders in Ostdeutschland kaufen finanzstarke Investoren Ackerland. Und was Reinhard Jung vom Bauernbund Brandenburg dabei besonders ärgert, sind die EU-Agrarsubventionen. Sie würden diesen gefährlichen Konzentrationsprozess noch unterstützen.
Fördert werden Großbetriebe, Investoren, Kapitalgesellschaften bis zum letzten Hektar. Und auf der anderen Seite werden die normalen Bauern mit Auflagen, die irrsinnig sind, die angeblich der Umwelt und dem Tierschutz dienen sollen, mit Kosten belastet und damit im Grunde ökonomisch in die Enge getrieben.
Mittlerweile entstehen deutschlandweit Betriebe, die teilweise bis zu 20.000 Hektar groß sind. Das ist eine Fläche von 300 Durchschnittsbauernhöfen. Die Folgen für die Natur sind fatal, meint der Agrarexperte Sebastian Rabauer.
Größere Betriebe neigen stärker dazu, eben nur noch die Kulturen anzubauen, die für sie am wirtschaftlich rentabelsten sind. Und dazu zählt sicherlich der Mais. Und das ist auf lange Sicht für die Biodiversität nicht von Vorteil, wenn eben noch mehr Flächen mit Mais bestellt werden, wie das heute schon der Fall ist.
Dazu kommt noch der Verlust von Arbeitsplätzen. Gut ausgebildete Landwirte geben auf, Großbetriebe setzen auf billige Fremdarbeitskräfte. Bauernverbände fordern, dass die EU ihre Agrarförderung reformiert und der Handel seine Einkaufspraxis ändert.
Petra Thiele über die schwierige wirtschaftliche Situation vieler Bauernhöfe. Mehr dazu auch heute Abend in der Fernsehsendung Plus Minus. Von vielschichtigen Interessen in der Landwirtschaft kommen wir jetzt zu vielschichtigen Interessen in der deutschen Energiebranche. Dort wächst die Sorge, dass der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland zu amerikanischen Sanktionen führen könnte. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde kürzlich in den USA verabschiedet bzw. hat eine wichtige Hürde genommen. Und die deutsche Wirtschaft hat nun gewarnt, viele Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern würden diese Sanktionen hart treffen. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Bettina Klein in Brüssel. Frau Klein, blicken wir doch zuerst nochmal auf die Fronten des Konflikts. Wer steht da gegen wen?
Aus EU-Sicht gibt es zwei Dinge, die man trennen muss. Das eine, die EU-Kommission wollte immer das Nord Stream 2-Projekt in der bisherigen Form nicht genehmigen, sondern dass es eben europäischen Standards unterliegt. Das ist jetzt möglich, seit die dafür maßgebliche Richtlinie in diesem Jahr geändert wurde. Das heißt, für den Teil, der auf EU-Territorium verläuft, müssen zum Beispiel Gasproduktion und Durchleitung, betrieblich voneinander getrennt werden. Das ist bisher nicht so. Gazprom kann dafür in Deutschland bei der Bundesnetzagentur eine Ausnahmeregelung beantragen. Dazu muss die Kommission aber eine bindende Meinung abgeben. Und Gazprom passt die neue Gasrichtlinie gar nicht. Das Unternehmen hat bereits Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Da ist also vieles in der Schwebe im Augenblick. Der zweite Punkt, das sind die von Ihnen angesprochenen angedrohten US-Sanktionen. Das sieht die EU-Kommission bei aller Kritik an Nord Stream 2 in der bisherigen Form generell eher kritisch. Diese Art der Sanktionen hält sich aber mit öffentlichen Kommentaren sehr zurück, da es die Sanktionen und das Gesetz dafür ja noch nicht gibt. Es heißt hier nur, man verfolgt aufmerksam den Gesetzgebungsprozess in Washington.
Die USA wollen den Bau der Pipeline verhindern. Wie genau? Was soll da kommen?
Man kann sich ja anschauen, was der Auswärtige Ausschuss des US-Senates vor einer Woche mit 20-2 Stimmen verabschiedet hat. Das richtet sich in erster Linie aber nicht nur gegen Schiffsunternehmen, die an der Verlegung der Pipeline beteiligt sind. Und da werden allerlei Maßnahmen gefordert, die der Präsident unternehmen soll, um die Geschäftsbeziehungen dieser Firmen mit den Vereinigten Staaten eben einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Der Kongress ist bekanntlich in der Sommerpause. Man wird also abwarten müssen, ob er in Gesamtheit dann dafür stimmt und wie die Sanktionen dann im Einzelnen schließlich aussehen. Man muss aber auch sagen, man nimmt in Brüssel schon zur Kenntnis, dass sich im Senatsentwurf zumindest sehr positive Sätze über das Verhältnis zu Europa und zur Europäischen Union und auch zu Deutschland finden. Und in gewisser Weise könnten die EU-Kommission und die USA da am Ende ähnliche Ziele verfolgen, etwa was die Verringerung der Abhängigkeit Europas insgesamt von russischem Gas angeht oder auch die politischen Konsequenzen daraus.
Über die Hälfte der Pipeline ist ja auch schon gebaut. Ist es denn wirklich noch eine Option, dass Deutschland und Russland den Bau einstellen könnten?
Also es bestehen große Zweifel daran, ob es den Gegnern oder Kritikern von Nord Stream 2 tatsächlich gelingen wird, das Projekt zu Fall zu bringen. Zum einen sind Teile schon fertig, zum anderen ist wohl auch schon darüber hinaus Geld geflossen. Man könnte also versuchen, die Sanktionen zu umgehen. Aber andererseits gab es im vergangenen Jahr schon die Sorge, dass am Ende die US-Sanktionen das in Europa ja schon damals schwer umstrittene Projekt zu Fall bringen könnten, weil in der Abwägung dieses Projektes mit dem US-Handel sich dann eben Staaten dagegen entscheiden könnten. Aber die Dinge sind jetzt natürlich weiter vorangeschritten und das war auch vor der neuen Gasrichtlinie, die die Gemüter jetzt etwas beruhigt hat. Man muss am Ende das abwarten, ob es eben für die Unternehmen weiter lukrativ genug ist, an der Pipeline festzuhalten. Andererseits haben die sich auch schon eben rechtlich verbindliche Zusagen gegeben. Also so einfach ist das nicht, aber es ist eben auch noch nicht alles in trockenen Tüchern.
Der Konflikt um die Gaspipeline Nord Stream 2 spitzt sich zu. Bettina Klein war das. Vielen Dank. Und damit kommen wir nun zu einem anderen innerdeutschen Infrastrukturprojekt, nämlich dem Ausbau der Rheintalbahn. Diese Nord-Süd-Verbindung zwischen Karlsruhe und Basel ist eine der wichtigsten Trassen im deutschen Personen- und Güterverkehr. Vor rund 2 Jahren drangen beim Ausbau allerdings bei Rastatt Wasser, Sand und Kies in eine gerade fertiggestellte Tunnelröhre ein. Diese Havarie setzte den Bauarbeiten damals ein abruptes Ende. Nun soll es aber weitergehen, wie Patrick Neumann berichtet.
Die Uhren auf der Tunnelbaustelle werden jetzt noch einmal auf Null gestellt. 2 Röhren sind es, die den Tunnel bilden werden. Die noch fehlenden 200 Meter der Weströhre sollen ab kommendem April fertig gebaut werden. Danach wird es kompliziert, dann muss die havarierte Oströhre saniert werden. In ihr steht noch die in Beton eingegossene Tunnelbohrmaschine. Die Baustelle soll künftig aber nicht mehr unterirdisch sein, sondern es soll in offener Bauweise gearbeitet werden. Dirk Rompf, Projektmanager der Deutschen Bahn.
Die Vorteile der offenen Bauweise bestehen darin, dass wir hier ein sehr robustes Verfahren, technisch robustes Verfahren haben, wo wir auch den Faktor Zeit unter Kontrolle haben. Ein sehr, sehr großer Vorteil besteht darin, dass wir den Betrieb auf der Rheintalbahn praktisch gar nicht mehr einschränken müssen. Also insofern hat hier einiges für dieses Bauverfahren gesprochen. Also wir sind uns sehr sicher, dass wir sowohl für die Sanierung der Oströhre als auch für die Fortsetzung der Arbeiten auf der Weströhre einen Plan haben, ein Konzept haben, das funktioniert.
Um an die havarierte Tunnelbohrmaschine heranzukommen, muss die über der Unglücksstelle verlaufende Rheintalbahn auf einer Strecke von 700 Metern verlegt werden. Erst dann kann man die Baustelle öffnen und den Tunnel fertig bauen. Edgar Schömich vom Baukonzern Züblin.
Wir brauchen mehr Zeit, aber in Summe geht natürlich das Verfahren in der offenen Baugrube wesentlich schneller, das eigentliche Abbrechen, weil wir natürlich mit größerem Gerät arbeiten können und wir können auf der ganzen Strecke angreifen, was natürlich bei einer bergmännischen Variante immer nur vor Kopf passieren kann, mit relativ kleinen Abschlägen. Und es liegen auch uns keine Erfahrungen vor, wie lange überhaupt so ein Abbruch der Maschine aus einer bergmännischen Röhre heraus dauern würde.
All diese Maßnahmen, die zum Teil auch noch in komplizierten Verfahren genehmigt werden müssen, werden dauern. Somit verzögert sich auch das Gesamtprojekt Rastatter Tunnel um ein weiteres Jahr auf das Jahr 2025. Während der jahrelangen Bauarbeiten wird es natürlich auch für die Anwohner der Tunnelbaustelle laut. Die Deutsche Bahn hat aber Schallschutzmaßnahmen versprochen. Parallel zu den Planungen für den Weiterbau der havarierten Tunnelbaustelle läuft noch das umfangreiche Schlichtungsverfahren, an dem Bau- und Bahnexperten beteiligt sind. Hier geht es um die Vermeidung von langwierigen Gerichtsprozessen, was die Verantwortlichkeiten betrifft. Die Schäden nicht nur für die Bahn, sondern auch für viele Unternehmen wie Speditionen gehen in die Millionen. Genaue Angaben zu den Kosten machte die Deutsche Bahn heute nicht. Sicher gilt nur, das Gesamtprojekt wird wohl viel teurer werden als die bisher veranschlagten knapp 700 Millionen Euro.
Die Bauarbeiten an der Rheintalstrecke bei Rastatt werden fortgesetzt, Patrick Neumann berichtete. Und mit der Rheintalbahn geht's auch weiter. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günther Hetzke.
Ja, nach Starkregen und Sturmböen ist der Bahnverkehr auf der stark befahrenen Rheintalbahn noch bis Freitag südlich von Karlsruhe eingeschränkt. Die Schnellzüge TGW und ICE von und nach Paris werden teilweise ohne Halt in Karlsruhe über Saarbrücken umgeleitet, wie die Bahn mitteilte. Betroffen seien auch Nah- und Güterverkehr. Großbritannien wird von 2020 an nicht mehr am Interrail- und Eurail-Programm teilnehmen. Das teilte der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften mit. Wer Großbritannien per Zug bereisen will, braucht dann einen Britrail-Pass. Mit dem anstehenden Brexit habe die Entscheidung aber nichts zu tun, betonte der Sprecher. Mitten im Handelsstreit zwischen den USA und China haben 46 Staaten ein UN-Abkommen zur Lösung kommerzieller Konflikte unterschrieben. Singapur-Konvention heißt dieses Abkommen. Die Vereinigten Staaten und die Volksrepublik sind bei den Erstunterzeichnern der Konvention mit dabei. Die Europäische Union muss erst noch entscheiden, ob sie als Ganzes mitmacht oder ob Mitgliedsländer einzeln unterschreiben. Ziel der Vereinbarung der UN ist es, grenzüberschreitende Streitigkeiten künftig häufiger durch Mediation, also Vermittlung, zu schlichten. Dies geht in der Regel schneller und kostet weniger als beispielsweise aufwendige Prozesse. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland insgesamt fast 522.000 Menschen einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen, 1,2% mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, geht der Anstieg ausschließlich auf neu abgeschlossene Verträge von Männern zurück. Die Zahl der Neuabschlüsse von Frauen war erneut rückläufig. Damit hält den Angaben zufolge der seit 10 Jahren zu beobachtende Trend an, dass Frauen immer seltener eine duale Ausbildung ergreifen. Nach der Entlassung von Finanzchefin Valerie Holz-Bohr soll die Chefin der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, Christiane Schönefeld, in den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit einziehen. Der Verwaltungsrat der Behörde wolle sie in einer Sondersitzung am 29. August auf Vorschlag der Arbeitgebergruppe für den Posten nominieren, teilte die Bundesagentur heute mit. Ihre Ernennung muss danach dann noch von der Bundesregierung bestätigt werden. Und die etwa 145.000 Beschäftigten der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland bekommen eine Gehaltserhöhung von 4,5% in 2 Stufen, wie der Arbeitgeberverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken mitteilte. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 34 Monaten bis März 2022.
Das waren die Wirtschaftsmeldungen von Günther Hetzke. Im deutschen Aktienindex DAX gab es zuletzt angesichts der schwierigen Konjunktur immer wieder Gewinnwarnungen. Heute zur Abwechslung mal gute Nachrichten. Der Zahlungsdienstleister Wirecard profitiert davon, dass immer mehr Menschen online oder per Handy bezahlen und wächst kräftig. Burkhard Schäfers über die Quartalsbilanz des DAX-Neulings.
Der Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München scheint nur eine Richtung zu kennen, nach oben. Schlagzeilen über möglicherweise dubiose Buchungen in Singapur können dem Geschäft des DAX-Konzerns offenkundig nichts anhaben. Und so erhöht Wirecard schon zum 2. Mal in diesem Jahr seine Prognose. Im 1. Halbjahr stieg der Betriebsgewinn um mehr als ein Drittel auf rund 340 Millionen Euro. Firmenchef Markus Braun hatte bereits bei der Hauptversammlung im Juni gesagt:
Wir haben durchschnittlich seit dem Börsengang 2005 eine jährliche Steigerung des Aktionärswerts, also des Unternehmenswerts, um 36% erzielen können. Ich bin optimistisch, dass das auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren möglich ist. Weil das Thema digitales Bezahlen steht noch immer ganz am Anfang.
Wirecard profitiert davon, dass weltweit immer mehr Menschen bargeldlos bezahlen. Und zwar nicht nur, wenn sie online einkaufen, sondern auch in Kaufhäusern und Supermärkten.
Wir sagen heute, es ist nicht online gegen stationär, sondern beide haben ihre Berechtigung. Und es geht darum, die Vertriebskanäle intelligent zu verknüpfen.
Dabei soll der Einstieg des japanischen Technologieinvestors SoftBank helfen. Und beinahe wöchentlich meldet Wirecard Abschlüsse mit neuen Kunden. Bayerische Bäckereiketten, schwedische Luxuskaufhäuser und zuletzt Aldi. Klaus Nieding, Anwalt für Kapitalmarktrecht und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es zeigt eben, dass auch der traditionelle Handel in Richtung bargeldloser Abwicklung geht und entsprechende Zahlungsdienste in Anspruch nimmt. Und das führt natürlich zu den steigenden Zahlen bei Wirecard.
Die Firma lebt von den Gebühren, die Einzelhändler, Reisekonzerne und Online-Portale für die Abwicklung von Geldtransfers bezahlen. Und von Daten, an die Wirecard dabei kommt. Künftig will man seinen Kunden passgenaue Kredite oder Versicherungen anbieten. Indes üben Aktionäre harsche Kritik daran, wie der Technologiekonzern mit den Negativschlagzeilen umgegangen ist. Die Financial Times hatte unter anderem den Vorwurf von Scheingeschäften erhoben. Daraufhin war die Wirecard-Aktie zwischenzeitlich abgestürzt. Fachanwalt Klaus Nieding erhob für mehrere Mandanten Klage.
Das Handling der Angelegenheit in Singapur seitens des Managements der Gesellschaft war mehr als dilettantisch. Man hat ja an der Kursentwicklung gesehen, wie kursbeeinflussend diese Tatsachen sind. Insofern hätte man diesen Dingen wirklich den Boden von vornherein entziehen können, wenn man ordnungsgemäß mit dieser Angelegenheit umgegangen und eine Ad-hoc-Meldung abgesetzt hätte. Dass das nicht passiert ist, das werfen wir dem Management auch vor.
Dort aber betrachtet man die Sache als erledigt und blickt bereits ins nächste Jahr. Für 2020 erwartet Wirecard einen Umsatz von gut 3,2 Milliarden Euro.
Der Zahlungsdienstleister Wirecard mit guten Zahlen, Burkhard Schäfers berichtete. Und damit schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Konrad Busen vor Ort. Herr Busen, wie kommen denn die Wirecard-Zahlen bei den Anlegern an?
Also der Aktienkurs von Wirecard im Minus gegenüber gestern Abend 2,5%. Wobei ich sagen muss, in den vergangenen 3 Monaten hackt der Aktienkurs, eben im Beitrag haben wir es auch schon gehört, unterm Strich nur eine Richtung gekannt, nämlich die nach oben. Und das ist ganz gegenläufig zum DAX. Der hat nämlich in derselben Zeit kräftig nachgegeben. Ein weiterer Quartalsbericht heute hat die Börse aber auch sehr viel stärker beschäftigt, der von der Commerzbank. Da hat der Aktienkurs seit Wochen nur verloren, eigentlich seit April, also seitdem die Fusion mit der Deutschen Bank abgeblasen wurde. Auch heute ein Minus für die Aktien der Commerzbank von knapp 7%. Viele Anleger machen sich Sorgen, dass sich ein Wirtschaftsabschwung für die Banken sehr schlecht auswirken wird. Gerade die Commerzbank hat ja viele Kunden im Mittelstand, wo wir seit Wochen nur hören, dass die Geschäfte schlechter laufen als gedacht und das lässt befürchten, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden oder zumindest nicht so wie verabredet und dass die Banken, die Commerzbank auch deswegen ihre Risikovorsorge massiv erhöhen muss.
Sie haben den DAX gerade schon kurz erwähnt. Dann blicken wir doch mal auf den Gesamtmarkt. Wie sieht's da aus?
Ja, der DAX hat seine tagelange Verlustserie etwas gestoppt. Er steht jetzt ein paar Minuten vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt 0,6% im Plus gegenüber gestern Abend bei 11.642 Punkten. Die Spekulation, dass die Notenbanken tun werden, was sie können, um ein Schlittern in eine Rezession zu verhindern oder zumindest zu dämpfen, diese Spekulation ist heute kräftig gefördert worden, weil eine Reihe von Notenbanken in Fernost teilweise überraschend und überraschend stark die Zinsen gesenkt haben. Neuseeland, Indien, auch Thailand. Gerade in Thailand hatte eigentlich niemand an den Märkten eine Zinssenkung auf dem Plan. Das Stichwort hier ist natürlich der sogenannte Währungskrieg zwischen USA und China. Die Notenbanken wollen verhindern, dass der für diese Länder zu starke negative Auswirkungen hat.
Was heißt das für den Handel mit deutschen Staatsanleihen?
Da gibt es ein neues Rekordminus für die deutschen Staatsanleihezinsen. Mit minus 0,59% hat die Bundesbank heute die Umlaufrendite berechnet. Der Goldpreis ist heute erstmals seit dem Jahr 2013 zeitweise wieder über 1500 Dollar pro Feinunze geklettert. Er steht im Moment bei 1499,06 Dollar. Das ist 33,81 Dollar mehr als gestern Abend. Und an dieser Stelle vielleicht noch der Eurokurs. Der steht aktuell bei 1,1225 Dollar, etwas höher als gestern Abend.
Dann blicken wir noch mal kurz auf einzelne Unternehmen. Gute Nachrichten gab es heute für Bayer, die Aktie kräftig gestiegen. Woran liegt das?
Bayer und Lanxess verkaufen Currenta, das ist eine Tochterfirma der beiden, die Chemieparks betreibt an den Standorten Leverkusen, Uerdingen, Dormagen. 3,5 Milliarden Euro gibt es dafür von einem Infrastrukturfonds. Die Aktie von Bayer heute 6% höher, der Kurs von Lanxess plus 4,5%.
Das waren Informationen von Konrad Busen aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank, Herr Busen. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Michael Köhler, unter anderem über das Ende eines Rechtsstreits und die Vorstellung der Kafka-Briefe aus dem Nachlust von Max Brod. Ich bin Katja Scherer, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.